Für uns Blinde hilft es, wenn man einfach nur sagt, hallo, es ist schön, dich zu sehen, schön, dass du da bist. Ich glaube, wenn wir das, jeder von uns, sich zur Aufgabe machen würde, das in den Alltag zu integrieren, wären wir als Gesellschaft auch schon einen ganzen Schritt weiter wieder. Ich weiß, dass sehende Menschen sehr auf Äußerlichkeiten achten und dass es für Menschen irgendwie was ausmacht, ob da jetzt eine weiße, blonde Person steht oder eine Person eben mit dunkler Hautfarbe. Das ist für eine blinde Person nur sehr schwer nachvollziehbar, dass das irgendwie überhaupt ein Thema sein soll. Dass wir als Deutschland gerade nach dem Zweiten Weltkrieg so unglaublich vieles schon geschafft haben und das ist für mich gar kein Grund für diese, es wird alles schlechter und wir müssen bestimmten Bevölkerungsgruppen die Schuld für unsere Probleme geben, gibt.
Hallo und herzlich willkommen zum Yeet Podcast, deinem Podcast für die Kommunikation in der Digitalität, für Social Media, für und in Glaube und Kirche. Mein Name ist Lilith Becker und heute ist jemand zu Gast, der Perspektivwechsel nicht nur predigt, sondern auch lebt. Johannes Immanuel Schneider. Herzlich willkommen, danke schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch sehr, dabei sein zu dürfen.
Du bist in Brasilien geboren, in Hessen aufgewachsen und du hast als Kind dein Sehvermögen verloren und erzählst heute als blinder Theologiestudent und Pastor in Ausbildung und Podcaster über Blindheit, Adoption, Rassismus, Identität, Glauben und Inklusion. Und rund um das alles liegt bei dir immer die Frage oder das Thema, wie Gott mitten in Krisen neue Wege öffnet. Möchtest du das noch ergänzen? Ist das richtig zusammengefasst?
Ich glaube, du hast es schon sehr gut zusammengefasst. Also bei all den Themen und all denen, was mich beschäftigt und auch bewegt, ist es mir sehr wichtig, Hoffnung weiterzugeben und immer die Frage zu stellen, wie gehen wir auch in schwierigen Situationen mit Herausforderungen um?
Und von schwierigen Situationen könnte man sagen, jetzt als sehende Person, die es relativ leicht hat, da hast du relativ viele, ne? Und da gibt es viele Anlässe, Hoffnung auch entwickeln zu dürfen und zu wollen.
Ja, also ich glaube, dass ich schon sagen kann, mein Leben ist natürlich an vielen Stellen herausfordernd. Und ich finde, Herausforderungen bietet immer auch die Chance, Hoffnung zu haben und sich ganz auf Gott zu verlassen und in eine ganz tiefe Vertrauensbeziehung mit Gott zu kommen. Und das versuche ich selber zu leben und das auch eben dann weiterzugeben.
Und wir haben in Deutschland, das ist in anderen Ländern sicherlich auch, aber da sind die Länder, glaube ich, unterschiedlich weit. Wir haben das Thema Inklusion. Ich weiß nicht, ob das besonders gut gelebt wird. Das können immer nur Menschen beurteilen, die das betrifft. Aber du hast jedenfalls ein neues Projekt, über das wir heute auch sprechen wollen. Das heißt Blind geglaubt, live erleben. Und da möchtest du, dass Gemeinden oder Schulen, Vereine und Gruppen dich einladen, um über eben das Hoffnungsthema zu sprechen, über Inklusion und auch über Identität. Und Ziel ist, Barrieren abzubauen in Köpfen und auch in Räumen. Wie bist du darauf gekommen, also das so zu machen? Genau. Und hast du schon mal eine Runde damit gedreht? Gibt es das schon sozusagen, das Projekt, oder ist das jetzt noch in der Taufe?
Also das Projekt gibt es schon ein bisschen länger oder ich habe das schon oft gemacht, ohne das jetzt blind geglaubt zu nennen. Also ich wurde schon öfter eingeladen in Gemeinden zum Predigen, aber auch zu Veranstaltungen, wo ich über mein Leben mit Blindheit sprechen konnte oder auch über Inklusion sprechen durfte. Und durch diese Einladungen und diese Veranstaltungen, die ich machen durfte, ist dann irgendwann die Idee gekommen, dass ich das gerne auch stärker als Teil meines Projektes integrieren möchte. Und das, was ich eben vereinzelt schon mal in echt gemacht habe und sehr oft auf Instagram und in meinem Podcast weitergebe, dass ich das auch regelmäßig gerne machen würde mit den Menschen, weil ich finde immer auf Instagram und im Podcast ist man relativ weit weg von den Menschen. Also man nimmt einen Podcast auf und weiß gar nicht so genau, wer hört das jetzt, wie nehmen die Leute das wahr. Und ich bin ein sehr Beziehungsmensch, würde ich sagen, und würde eigentlich gerne viel mehr mit Leuten vor Ort ins Gespräch kommen, da wo die Menschen sind, wo ihre Herausforderungen sind, wo wir Inklusion wirklich praktisch leben können.
Ja, das verstehe ich gut. Die Stofflichkeit, ne, die fehlt dann oft und das mit der Anonymität, ja, das empfinde ich auch so. Bevor wir weiter in deine Themen reingehen, bekommst du noch 7 persönliche Fragen, die alle unsere HörerInnen immer bekommen, also immer unterschiedliche. Du bist bereit, ne?
Ich bin sehr bereit, ja.
Erste Frage. Womit bist du als Kind davongekommen?
Ich glaube, meine Mutter hat früher immer gesagt, ich hätte ein sehr, sehr, sehr schönes und liebevolles Lächeln. Und immer, wenn es irgendwie Ärger gab oder meine Mama sauer war oder ich irgendwas haben wollte, musste ich sie nur ganz lieb anlächeln. Und dann war sie meistens nicht mehr so sauer, wie sie eigentlich war. Oder ich habe manche Sachen bekommen, die ich unbedingt haben wollte.
Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Wir haben ja schon zusammen Fotos gemacht und ich finde auch, dass du ein sehr bezauberndes Lächeln hast.
Dankeschön.
Danke. Was ist für dich momentan der wertvollste Rat?
Ich glaube, in allen Herausforderungen, in allen Themen, die mich gerade so beschäftigen, ruhig und gelassen zu bleiben und auf Gott weiter zu vertrauen. Ich glaube, das ist irgendwie in meiner Lebensphase gerade sehr wichtig, wo sehr viel passiert, wo auch viel Neues irgendwie kommt, trotzdem ruhig zu bleiben und nicht zu vergessen, Gott ist da und Gott begleitet.
Was würdest du gerne mehr tun, einfach nur für Spaß?
Definitiv Musik machen. Also ich mache relativ viel Musik, spiele Gitarre und Ukulele und habe aber jeden Tag irgendwie das Gefühl, ich komme viel zu wenig dazu. Und als zweites wahrscheinlich noch viel öfter irgendwo am Strand sein.
Ein bestimmter Strand?
Irgendwo in Mexiko wahrscheinlich.
Da gibt es eine Geschichte zu, ne?
Da gibt es eine Geschichte, genau.
Was ist deine liebste Erinnerung mit deiner Familie?
Das ist eine gar nicht so leichte Frage, weil es gibt viele schöne Erinnerungen. Aber ich glaube tatsächlich, die Momente, wo wir als Familie zusammen waren, also mein Papa ist auch Pfarrer in der Landeskirche und hatte viel zu tun, aber wir haben es trotzdem eigentlich immer geschafft, zusammen zu essen als Familie. Und wie das dann so ist, jeder erzählt irgendwie und manchmal gibt es dann auch ein bisschen Streit darüber, wer am meisten erzählen kann und so, aber trotzdem waren das immer so Momente beim Essen, wo Familie wirklich gelebt wurde und wo wir Gemeinschaft hatten. Und das ist, glaube ich, so rückblickend das Schönste, diese Gemeinschaftsmomente.
Die es ja hoffentlich auch immer mal wieder gibt, dann, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Nur nicht mehr so dicht, wenn man groß ist, dann, ja.
Ja, nicht mehr zu Hause wohnt, dann ist es nicht mehr so oft. Aber wenn, dann ist es immer noch genauso schön wie früher.
Bist du manchmal zu hart zu dir selbst?
Tatsächlich glaube ich schon, leider nicht nur manchmal, sondern es passiert mir immer wieder, dass ich sehr hohe Ansprüche habe oder dass ich in so einen Vergleichsdruck komme, dass ich denke, ja, sehende Menschen haben hiermit keine Probleme und schaffen das ganz gut. Und dass ich dann selber oft auch merke, das ist irgendwie ein sehr harter Vergleich und sicherlich oft auch ein zu harter Vergleich.
Aber es ist immer gut, wenn man es schon mal weiß, ne? Dann.
Ja, das stimmt. Oft ist es aber auch so, dass andere Menschen mich darauf hinweisen und ich das nicht immer so merke.
Wann fühlst du dich am meisten wie du selbst?
Ich glaube, wenn ich die Sachen mache, die mir wirklich gut tun, also wenn ich Musik mache, wenn ich Podcasts aufnehme, tatsächlich oft auch habe ich jetzt für mich gemerkt, wenn ich Predigten vorbereite für die Stadtmission, oder wenn ich Zeit mit meiner Freundin verbringe und wir lieben es einfach ganz viele tiefe Gespräche zu haben und ich dann einfach merke, ich kann meine Gedanken teilen, ich kann erzählen, was mich bewegt, was mich traurig macht, was mich freut und sie kann das akzeptieren und sie nimmt mich so, wie ich bin und liebt mich so, wie ich bin. Das ist dann ja so ein Moment, hier kann ich so sein, wie ich bin und da will ich dann am liebsten auch bleiben.
Und es hat auch was bei dir mit Sprechen zu tun, aus dem Herzen sprechen, hört sich so an.
Ja.
Was ist etwas, von dem du wünschtest, Menschen würden dich danach fragen?
Ich glaube, um Hoffnung zu sprechen, also wie kann man Hoffnung weitergeben und auch Hoffnung behalten? Das wäre so das eine. Und das andere wäre, ich würde mir wünschen, dass Menschen mehr Fragen stellen über meine Blindheit, über mein ganzes Leben oder auch über meine Adoptivgeschichte und nicht einfach nur mich in Schubladen stecken. Also ich habe ganz oft das Gefühl, Menschen sagen, ja, du bist blind, du kannst ja das nicht. Oder du bist zwar in Brasilien geboren, aber hier in Deutschland aufgewachsen, also bist du ja kein Brasilianer. Und ich habe das Gefühl, Menschen bewerten mich und stecken mich in Schubladen, aber wenn sie einfach fragen würden, wie ist es denn? Kannst du das wirklich nicht? Oder wie fühlt sich das denn an, wenn du 2 Jahre in einem anderen Land aufgewachsen bist und dann nach Deutschland gekommen bist? Dann hätte ich die Chance zu sprechen und zu erzählen und könnte mehr Menschen mitteilen, wie es mir eigentlich geht und was mich bewegt.
Das waren jetzt deine 7 Fragen, aber ich habe das Gefühl, wir sind schon mittendrin in dem Thema, weil du hast jetzt blind geglaubt, live erleben. Da würde ich gerne mit dir zuerst drüber sprechen. Und du sagst, dass du Menschen mit blind geglaubt ja Hoffnung machen möchtest und ihre Perspektive verändern möchtest. Das heißt ja auch, dass genau das passieren soll, aber auch indem du eben aus deinem Herzen erzählst und von deinen Erfahrungen, also genau das, was du gerade gesagt hast, was du dir auch wünschen würdest, ne? Dass Menschen auch nachfragen. Vielleicht gibt es auch noch bei dir ein konkretes Thema. Was ist denn so im Moment dein Herzensanliegen, mit dem du in Gemeinden, Schulen und Gruppen gehen willst?
Also ich glaube, es ist schwierig, ein Thema zu nennen. Also auf der einen Seite ist es zu zeigen, dass Leben mit Blindheit nicht nur schwierig ist, nicht nur traurig ist, sondern ganz vielfältig ist, ganz schön sein kann und ich würde tatsächlich auch sagen, sehr bunt sein kann. Also ich habe oft das Gefühl, Menschen reduzieren mich immer sehr auf meine Blindheit und es ist aber viel mehr. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen das Problem ist, was wir als Gesellschaft mit dem Thema Inklusion haben. Wir reden immer nur über Probleme, über Herausforderungen, über Kosten und viel weniger darüber, was wir alle zusammen gewinnen würden, wenn wir inklusiv denken würden. Also sowohl natürlich wir Menschen mit Behinderung würden sehr viel gewinnen, wenn wir Teil der Gesellschaft sein dürfen und nicht immer nur die Probleme Bringer sind und auch ich glaube, wir als Gesellschaft zusammen würden auch enorm dazu gewinnen, wenn wir alle Menschen, auch unabhängig, ob es jetzt eine Behinderung ist oder Menschen mit Migrationshintergrund und alle Menschen, die unsere Gesellschaft eben ausmachen, integrieren und inkludieren würden.
Das glaube ich auch fest und gleichzeitig ist das eben wahrscheinlich möglich durch eben diese Live-Begegnung, die du ja auch anstrebst, weil du da so viel mehr voneinander erfahren kannst. Wenn du jetzt, du hast ja gesagt, das machst du auch schon, wenn du da jetzt hingehst in eine Gemeinde, eine Schule oder einen Verein, wie sieht denn so ein Abend oder dann ein Gottesdienst mit dir aus? Also was sollen denn die Menschen am Ende mitnehmen? Was passiert so konkret? Vielleicht kannst du von den Veranstaltungen erzählen, die schon waren.
Absolut. Also das waren teilweise sehr unterschiedliche Veranstaltungen von, ich wurde klassisch zu einem Gottesdienst eingeladen, wo ich predigen durfte, bis hinzu, ich wurde eingeladen, um aus meinem Leben zu erzählen, teilweise mit richtig klassisch christlich, mit Zeugnis geben und manchmal dann eben auch einfach vor allem über, ja, praktische Sachen. Wie lebe ich als Blinder? Wie gehe ich einkaufen? Wie arbeite ich als Blinder? Das war sehr unterschiedlich und darf auch sehr unterschiedlich sein. Also mir wäre es wichtig, da bewusst auch offen zu sein und zu hören, was braucht denn gerade eine Gemeinde oder was braucht denn gerade eine Schule? Also ich glaube, wenn ich jetzt mir ein spezielles Programm überlege und sage, ihr müsst mich einladen und dann muss das genauso ablaufen, wie ich mir das in meinem Kopf vorstelle, dann verpassen wir die Chance, dass da ja Menschen sitzen, die Fragen haben, die aus ihrer Situation kommen und das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Und ich würde mir wünschen, dass einfach ein Raum da ist, wo wir ins Gespräch kommen, wo Menschen mich kennenlernen und ja, wo wir einfach im positiven Sinne über Inklusion und Leben mit Blindheit und Glaube als blinder Mensch sprechen können. Und wenn Menschen am Ende sagen nach der Veranstaltung, das hat wirklich meine Perspektive verändert. Und ich dachte immer, blind sein ist schwierig und kompliziert, aber jetzt habe ich irgendwas Neues gelernt und kann irgendwie viel offener mit dem Thema Inklusion und Menschen mit Behinderung umgehen. Ich glaube, wenn das passiert, dann wäre ich sehr glücklich und dann hätte ich viel erreicht.
Grundsätzlich sollen sich aber alle so das Gefühl haben, oh, ich kann damit offener umgehen und ungehemmter vielleicht auch, ne, ohne Scham, weil ich vermute ja auch, dass Leute so ein bisschen schamhaft sind, auch manchmal nachzufragen, auch gerade wenn es um das Thema Behinderung geht und man selbst nicht eine Behinderung hat, dann ist das, also zumindest bei mir, weil weiß ich auch nicht immer, ob ich da nachfragen darf oder nicht, also bei dir jetzt schon, aber ne, das weiß man vielleicht nicht jedes Mal. Du hast gesagt, es waren unterschiedliche Kontexte, aber wie, wir würden ja in Social Media mal über Zielgruppen sprechen. Würdest du sagen, dass es so zwischen den Generationen eher die Unterschiede gibt, wie sie fragen, oder kommt es aus den Lebenswirklichkeiten, oder was machst du so für Zielgruppen aus, die du hast? Oder Anspruchsgruppen, oder wie man es nennt, Menschen, die, was für Menschen sitzen da, welche Fragen haben die?
Also ich würde sagen, zum Beispiel das Alter macht schon sehr viel aus. Ich merke, dass tatsächlich vor allem ältere Menschen offener sind, Fragen zu stellen oder sich auch mehr trauen, Fragen zu stellen. Und tatsächlich oft auch, also mehr bereit dafür sind, ihre Meinung auch nochmal zu ändern. Also ich habe das Gefühl, dass jüngere Menschen sich nicht so viel trauen, vielleicht Fragen zu stellen und dadurch dann stärker sich ihre eigene Vorurteile bilden. Das passiert ganz automatisch, glaube ich, wenn ich bei einem Thema bin, wo ich entweder nicht die Möglichkeit habe oder mich nicht traue, Fragen zu stellen. Irgendwie habe ich dann trotzdem ein Bild im Kopf und beantworte mir die Fragen, die ich vielleicht habe, irgendwie selber. Und ich habe oft das Gefühl, dass es dadurch dann für mich schwieriger ist, diesen Perspektivwechsel mit den Leuten zusammen zu erleben. Also wenn ich mal so auf die Statistiken von meinem Podcast gucke, ist es für mich gerade eine ganz spannende Geschichte. Ich bin ja eben sehr stark auf Instagram und auf Social Media aktiv und bewerbe da vor allem meine Inhalte. Aber ich kann merken und sehen, dass trotzdem Menschen, die über 50 sind und die jetzt vielleicht nicht so stark vertreten auf Instagram sind wie 20- bis 35-Jährige, trotzdem mehr und mehr die Haupthörerschaft von meinem Podcast bilden. Also das ist sehr spannend, dass ich Menschen erreiche, obwohl ich, glaube ich, gar nicht so viel Werbung mache oder gar nicht so viel präsent bin in den Medien und auf den Plattformen, wo die vielleicht hauptsächlich unterwegs sind. Ich mache ja sehr viel auf Instagram und Social Media und habe das Gefühl, die Menschen, die da mit mir interagieren, sind eher so die, ja, vielleicht 20- bis 40-Jährigen. Aber ich sehe, dass im Podcast diese Zielgruppe von Instagram gar nicht so stark vertreten ist.
Sind unterschiedliche.
Genau.
Und in den Gemeinden sind es dann wieder Ältere. Was würdest du sagen?
Meistens, ja, schon. Also ich war auch schon in Jugendgottesdiensten und bei Veranstaltungen gezielt für junge Erwachsene. Aber es ist doch eher, wenn du in einer Gemeindeveranstaltung bist, dass du da auf ältere Menschen triffst.
Wie erklärst du dir denn, dass die Älteren sich trauen, Fragen zu stellen und die Jungen nicht?
Gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, das hat viel damit zu tun, dass ältere Menschen vielleicht auch anders mit solchen tiefen Themen umgehen. Vielleicht auch, dass ältere Menschen dadurch, dass sie mehr Lebenserfahrung haben, mehr Chancen hatten, mit herausfordernden Lebenssituationen in Berührung zu kommen wie junge Menschen. Was ich generell merke, und dann ist es auch gar nicht mehr unbedingt eine Frage des Alters, Menschen, die selber schon irgendwie entweder Erfahrung mit Menschen mit Behinderung hatten oder schwierigen Lebensverhältnissen, dass die generell offener sind und mutiger sind, auch zu fragen und auch mehr bereit sind, sich auf meine Themen einzulassen. Und vielleicht ist einfach, wenn man selber schon durch die ein oder andere Krise gegangen ist oder Menschen kennt, die durch Krisen gegangen sind, da einfach eine größere Offenheit da. Und wenn man selber sich diese Fragen schon mal persönlich gestellt hat, wie ist es denn eigentlich mit meinem Glauben, wenn jetzt mein Leben nicht mehr so gut funktioniert oder alles ganz anders als erhofft ist, dann ist es vielleicht auch einfacher, Fragen an eine andere Person zu stellen, die über diese Themen spricht.
Ja, und dir geht's ja jetzt neben den Fragen nicht nur darum, sondern auch um ganz praktische Schritte. Du bist ja auch selbst in der Gemeinde, in der Stadtmission in Darmstadt. Und dir geht's wahrscheinlich auch da darum, vermute ich mal, also dass diese Gemeinde auch inklusiver wird. Das ist ja wahrscheinlich ein Auftrag an jede Gemeinde und an jede Schule und an unsere ganze Gesellschaft. Was hast du denn bisher für Ideen dazu oder was entwickeln dann auch die Leute? Das kann ja auch sein, dass im Austausch mit dir Ideen entstehen, das vermute ich mal, wie man so kleine praktische Schritte gehen kann, um inklusiver zu werden, auch wenn man jetzt kein großes Budget hat oder kein Projekt draus macht. Mhm. Also ein Punkt habe ich jetzt rausgehört, ist schon eine mentale Herausforderung, dass die Leute sich überhaupt drauf einlassen. Aber wenn sie es dann getan haben und gefragt haben, was hast du das Gefühl, was sind so kleine Sachen, die man ziemlich einfach eigentlich machen kann oder jeder machen könnte?
Mhm. Tatsächlich glaube ich, dass das Mentale und das überhaupt miteinander ins Gespräch kommen schon die größte Sache eigentlich ist, also wenn du an den Punkt kommst, wir sprechen ganz offen und ehrlich und direkt über Inklusion und was wollen wir vielleicht auch verändern, dann hast du eigentlich schon mindestens die halbe Miete und dann hast du eigentlich schon gewonnen. Und dann ist natürlich immer ganz spannend, was können wir im Alltag verändern? Das kann zum Beispiel sein, dass wir anfangen damit, wenn Menschen auf mich zukommen, sich immer mit Namen vorstellen, also sagen, hallo, ich bin der Hans-Dieter und nicht immer nur sagen, hallo und dann hoffen, dass ich sie anhand der Stimme erkenne. Mhm. Oder dass, wenn im Gottesdienst oder in der Veranstaltung irgendwie Folien und Präsentationen gezeigt werden, erklärt wird, was auf den Folien ist oder im besten Fall, dass es dann so funktioniert, dass die Präsentation oder die Predigt so aufgebaut ist von vornherein, dass zwar vielleicht Bilder gezeigt werden, aber dass man auch so zuhören kann, ohne was sehen zu können. Oder dass man zum Beispiel darauf achtet, wenn man irgendwo Stühle stellt, dass die nicht irgendwo einfach mitten im Weg stehen und nach den Veranstaltungen auch wieder so gestellt werden, wie der Raum immer ist, dass sich einfach Menschen, die jetzt blind sind, aber auch Menschen, die einfach auch aus anderen Gründen darauf angewiesen sind, dass alles in einer guten Ordnung sortiert ist, sich besser zurechtfinden. Ich glaube, da kann man ganz viel mit ganz kleinen Schritten schon sehr, sehr, sehr viel bewegen.
Das mit dem Vorstellen, das finde ich jetzt auch schon mal einen guten Tipp, dass man immer seinen Namen sagt. Ist lustig, ich musste gerade an so ein Scherz denken von den Generationen. Also als ich klein war, da wussten wir ja noch nicht, wer angerufen hat. Ne? Hat das Telefon geklingelt und dann ist man rangegangen mit Namen, weil man hat ja nicht gesehen, oder wer dran ist. Und es gibt
das ist
so ein,
spannend.
Ja, und es gibt so ein, es war so ein Radiosketch mal und dann haben die gesagt, wie die Boomer ans Telefon gehen. Und die gucken dann auf ihr Smartphone und sie, Hans-Dieter ruft an. Und dann gehen sie ran, Meier. Ne? Also,
ja,
so,
ja.
Das war so ein Boomer-Scherz, da musste ich gerade dran denken. Und habe mich dann gefragt, naja, nee, das hat jetzt wieder nichts mit der älteren Generation zu tun. Du hast es ja beschrieben, das ist eher diese Offenheit für Erfahrungen, die man von anderen hat, weil man selber schon welche in seinem Leben gemacht hat. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Du bist ja sozusagen dann vor deiner Zeit sehr schnell musstest du reifen, weil du viele krasse Erfahrungen auch gemacht hast. Ne? Also wir haben jetzt über Inklusion gesprochen, aber zum Beispiel das Thema Rassismus ist ja auch eins, was du hast als schwarze Person in einer weißen Mehrheitsgesellschaft und Kirche.
Was
ist denn das, was du da erlebst im kirchlichen Kontext bis heute und was würdest du dir da wünschen?
Was ich erlebe, ist schon oft auch eine Skepsis, weil schwarz und aus einem anderen Land, wie kann das dann passen? Ich habe manchmal schon das Gefühl, dass Menschen mich erstmal so ein bisschen abchecken wollen. Passt der überhaupt hier zu uns? Passt der zu unserer Kultur, zu unserer Theologie, zu unserer Gemeinde? Bis dahin, dass Menschen mir auch schon gesagt haben, ja, was hast du denn für normale Themen mit normalen Deutschen zu besprechen? Ja, das ist dann immer sehr.
Was ist denn ein normales Thema mit einem normalen Deutschen?
Ja, also mit dem Satz ist viel falsch gelaufen, würde ich sagen. Aber was ich mir wünschen würde, wäre einfach, dass meine Hautfarbe oder meine Herkunft überhaupt keine Rolle spielt und dass es gar nicht das Thema ist. Ich weiß, dass sehende Menschen sehr auf Äußerlichkeiten achten und dass es für Menschen irgendwie was ausmacht, ob da jetzt eine weiße, blonde Person steht oder eine Person eben mit dunkler Hautfarbe. Das ist für eine blinde Person nur sehr schwer nachvollziehbar, dass das irgendwie überhaupt ein Thema sein soll. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass Menschen auf mich zukommen und mich erstmal kennenlernen. Und natürlich hat mich das Thema aus einem anderen Land und Herkunft und zwischen Brasilien und Deutschland leben sehr geprägt. Und ich würde eigentlich gerne auch den Menschen zeigen, wie man auch als in einem anderen Land geborener Mensch deutsch sein kann und was deutsch sein eben bedeutet. Ich glaube, wir sind eigentlich schon lange ein Einwanderungsland, auch wenn es Teile in unserer Gesellschaft gibt, die das nicht wahrhaben wollen. Ich würde eigentlich gerne für diese Generation auch mitstehen, die eben einen Migrationshintergrund hat, aber sich trotzdem in diesem Land wohlfühlt, zu Hause fühlt und das auch prägt. Also auch wenn ich hier aufgewachsen bin, ich würde schon auch sagen, dass ich das ein oder andere Brasilianische an mir habe und das bringe ich mit nach Deutschland und keine Ahnung, dann habe ich türkische Freunde, die bringen ihre türkische Mentalität und Sachen aus der Türkei mit und das zusammen macht dann irgendwie ein neues, modernes, buntes und vielfältiges Deutschland und ich glaube, wir haben so viel zu gewinnen, wenn wir uns darauf einlassen und das würde ich eigentlich gerne auch zeigen. Also wenn ich dann irgendwie keine Ahnung, Samba-Musik in die Kirche mitbringe, dann ist das, glaube ich, was für sehr viel positive Laune sorgen kann. Und das muss dann nicht exotisch sein, sondern wir können sagen, vielleicht integrieren wir Samba einfach auch in unsere deutsche Kultur und unsere deutsche Gottesdienstmentalität und Kultur mit rein.
Ja, mit Pizza und Döner haben wir es auch schon geschafft und mit ganz anderen Sachen, ne?
Ja,
Also ich
genau,
meine,
ganz genau.
ja, es gab mal so eine Sendung, Alfred das Ekel oder so, Ruhrgebiet, ist eine ganz alte, schwarz-weiß noch war die anfangs. Naja, genau, und da geht es darum, als er das erste Mal Pizza isst und das findet er auch total schlimm. Also genau, wir haben schon viele Dinge überwunden in diesem Land und ich finde es immer wieder faszinierend, weil meine Kinder, Generation Alpha, ne, die zwischen 2010 und 2025 geborenen, da hat jedes zweite Kind einen Migrationshintergrund in Deutschland. Und dennoch ist es Thema und auch bei dir, du hast jetzt noch einen Aspekt hinzugebracht oder jetzt mehrfach betont mit dem in Brasilien geboren sein, in Deutschland aufgewachsen. Das heißt ja, du bist ja adoptiert und das ist auch für dich ein Aspekt, ne? Also blind sein, adoptiert sein, schwarz sein. Gibt es einen von diesen Identitätsaspekten, von denen du ja wünschtest, sie würden nicht so eine große Rolle spielen, aber gibt es einen, der dich besonders auch herausgefordert hat oder am meisten gestärkt hat? Oder ist das so mal der eine, mal der andere?
Es kommt, glaube ich, sehr auf die Lebensphase an. Also zum Beispiel in meiner Pubertät war es sehr stark, dass meine Blindheit irgendwie das bestimmende Thema war, weil ich eben auch Inklusionsschüler war und in meiner Klasse war ich dann der einzige Blinde mit lauter Sehenden. Ich war meistens auch der einzige Schwarze, wobei auch nicht immer und erst recht auch nicht der einzige mit Migrationshintergrund, aber das Blindsein war schon das Ding, würde ich mal sagen, so in allen Ausprägungen, im Negativen, manchmal auch im Positiven. Und in der Phase zum Beispiel war es dann schon sehr, dass ich mir gedacht habe, boah, wenn meine Blindheit nicht so ein starkes Thema wäre oder wenn sie vielleicht gar nicht da wäre, dann hätte ich mehr Gemeinschaft mit meinen Mitschülern, dann wäre ich mehr so wie sie. Jetzt so in den letzten Jahren merke ich irgendwie auch, wie sich so das Klima in unserer Gesellschaft verändert, dass schon Hautfarbe und Herkunft mehr zu einem prägenden Thema wird. Und auch, weil ich dann vor 3 Jahren das erste Mal meine biologische Familie in Brasilien getroffen habe, war das Thema dann natürlich sehr prägend. Also, dass ich mich viel mit Adoption beschäftigt habe, viel mit Herkunft, viel mit, was macht es eigentlich mit mir oder hat es mit mir gemacht, dass ich eben eigentlich in einer anderen Familie geboren wurde. Und da habe ich tatsächlich ganz viel von mir entdeckt, was mich mein ganzes Leben schon geprägt hat, aber was mir gar nicht so bewusst war, dass das die Wurzeln in der Adoption hat, sondern ich habe das dann eher vielleicht mit der Blindheit in Verbindung gebracht oder mit anderen Themen und wo ich erst gerade, glaube ich, auch immer noch in einem Prozess bin zu merken, okay, das Adoptionsthema war immer schon da und war vielleicht die meiste Zeit von meinem Leben so ein bisschen unter dem Radar und trotzdem hat es mein Leben extrem stark geprägt.
Gab es so einen Moment, wo du gedacht hast, jetzt ist mir eigentlich alles zu viel? Wahrscheinlich mehrere, ne? Und weil du, ich
Ja.
frage wegen dem Hoffnungsthema und was hat dann in der Situation vielleicht deine Hoffnung wieder hervorholen können?
Die Momente, die gab es auf jeden Fall und auch mit allen Themen. Also es gab beispielsweise in der Schulzeit mehrere Momente, wo ich gedacht habe, Inklusionsschüler lieber nicht, vielleicht doch besser auf die Blindenschule gehen oder später dann auch, wenn du viel Rassismus erlebst, wenn du in der Stadt unterwegs bist und irgendjemand einen negativen Kommentar abgibt, dann gibt es Tage, wo du das runterschluckst und vielleicht sogar noch irgendeine schlagfertige Antwort entgegnen kannst, aber auch viele Tage, wo dich ein Wort schon total runterzieht und dich dann auch tagelang beschäftigen kann. Oder auch, als ich dann also ich habe meine biologische Familie getroffen, aber da dann auch sehr viel Ablehnung wieder erfahren. Und das war auch irgendwie ein Moment danach, wo ich gemerkt habe, das ist mir gerade eigentlich alles zu viel. Und was nicht gerade die Momente waren, wo ich dann viel Hoffnung hatte. Was mir dann aber immer geholfen hat, ist wirklich mit Gott darüber zu sprechen. Und das klingt dann immer erstmal so total fromm, ja. Du hast eine schwierige Situation, rede mit Gott. Und es ist tatsächlich auch nicht so, dass wenn ich das gemacht habe, wenn ich gebetet habe, sofort alles gut war, sondern dass es sich dann mit der Zeit irgendwie verändert hat. Also, dass ich gemerkt habe, es hilft gerade einfach nur, das zu Gott zu bringen, mit ihm darüber zu sprechen, wie wenn ich das einer Person erzählen würde und Gott hört mir zu und ich spüre einfach, ich darf mit diesen Problem bei Gott sein und ich darf auch schwach und verletzlich bei Gott sein und bin trotzdem noch gut genug und geliebt und er richtet mich langsam wieder auf und tröstet mich von Schritt für Schritt und von Tag zu Tag ein bisschen mehr.
Was sind das für Gottesbilder, die du da hast? Also wie funktioniert das? Also wir funktionieren, ne? Das ist so mechanistisch, aber weil ich würde mal behaupten, jetzt viele Menschen verbinden auch Hoffnung mit so einem Happy End. Wir sind das ja auch so oft von Filmen so gewohnt, ne? Man stellt sich dann, aber bei dir bleiben ja die Blindheit, all die Verletzungen und die ganzen Erfahrungen von Rassismus, die bleiben ja real. Wie erklärst du Menschen diese Hoffnung, die jetzt nicht alles wegzaubert und dann, sondern auch im Schmerz bleiben kann? Und wie erklärst du diesen Gott, den du da hast?
Also mein Gottesbild ist tatsächlich, das habe ich auch immer mal wieder in meinen Podcasts erwähnt, ich stelle mir vor, dass Jesus sich neben mich auf den Boden setzt, in meinen Dreck und in all dem, was schlecht ist, und ich am Weinen bin und Jesus neben mir sitzt und mit mir weint und diesen Schmerz aushält und einfach da ist. Wie du gesagt hast, also vieles bleibt, wie die Blindheit. Ehrlicherweise auch Rassismus ist jetzt sicherlich was, was leider nicht gerade wahrscheinlich ist, dass das in den nächsten Jahren oder überhaupt während ich hier lebe kein Problem mehr sein wird. Aber einfach das Gefühl zu haben, Gott hält das aus. Und gerade Gott, der die ganze Welt geschaffen hat, die ganze Weltgeschichte in seiner Hand hat und sozusagen die großen Themen des Universums, unserer Erde und Menschheitsgeschichte in der Hand hat und überblicken kann, dass der bereit ist, sich in meinen Dreck zu setzen und sich mit meinen Problemen, die natürlich im Vergleich zur großen Weltpolitik oder das ganze Universum, was da alles so passieren kann und los ist, unfassbar klein sind. Und trotzdem sagt Jesus, ich setze mich neben dich, ich weine mit dir, weil mich deine Probleme so sehr bewegen. Das ist irgendwie was, was mir sehr viel Hoffnung gibt und dann auch die Zusage, dass Jesus uns versprochen hat, dass eines Tages alles vorbei sein wird, was uns quält, was uns traurig macht, was uns beschäftigt. Es gibt diesen Vers in Offenbarung, dass Gott alle Tränen abwischen wird und dass der Tod nicht mehr sein wird. Und da steht jetzt natürlich nicht drin, in Offenbarung, Johannes wird wieder sehen können und wird nie wieder Rassismus erfahren, aber genau das steckt da für mich drin, wenn es heißt, er wird alle Tränen abwischen. Und das ist eine Zusage, dass dieser Gott, der sich mit meinen Problemen identifiziert, mir das verspricht, die dann sehr viel Hoffnung gibt für spätestens in der Ewigkeit.
Ja, du hast gerade gesagt, das ist so eine kleine Geschichte, aber eigentlich ist das Kleine ja auch immer Ausdruck für das große Ganze, ne? Der Tropfen, der das Meer ist, eigentlich auch.
Ja,
Oder alle
genau.
Tropfen zusammen, die das Meer ergeben. Deswegen macht das für mich auch absolut Sinn, so wie du das beschreibst. Total schön. Und du beschreibst es auch sehr, alles sehr persönlich. Du hast ja auch immer wieder Instagram jetzt angesprochen, in deinem Podcast auch. Ich finde, auch in deinem Podcast lässt du Menschen wahnsinnig nah an dich ran. Du erzählst auch von deiner Beziehung. Du erzählst auch über Sexualität. Ich finde, du zeigst eine sehr gesunde Verletzlichkeit. Aber es kann ja auch sowas geben, möglicherweise wie ein zu viel an Offenheit. Also es ist ja eine Balance, vermute ich mal, auch für dich. Wie machst du das? Wo ziehst du denn für dich persönlich Grenzen zwischen dieser gesunden Verletzlichkeit und einem zu viel an Offenheit?
Für mich ist erstmal ganz klar, wenn ich authentisch und ehrlich sein will und eben die Themen, über die ich sprechen will, da irgendwie was zu sagen kann, dann muss ich persönlich sein. Also ich kann nicht über Hoffnung in Krisen sprechen, wenn ich nicht den Menschen auch erzähle, wie es mir persönlich geht, weil dann ist das vielleicht für Menschen, die mich irgendwie zufällig gut kennen, die können dann sagen, ja, wir wissen, was er durchgemacht hat, aber für jemanden, der mich nicht kennt und der einfach nur über meinen Podcast stolpert, wenn ich sage, ja, hab mal ein bisschen mehr Hoffnung, jetzt mal so platt gesagt, und nicht selber erzähle, wie es mir in den Situationen ging, dann wird das dieser Person nicht weiterhelfen. Dann wird sie sagen, ja, wie kann der sagen, hab mal Hoffnung, wenn er selber vielleicht die Situation, in der ich bin, gar nicht kenne. Und natürlich, du hast es angesprochen, ist immer die Frage, wie weit geht man und wie viel ist auch gut. Und das ist tatsächlich auch unterschiedlich. Also das merke ich, ist auch immer ein Prozess. Ich kann heute viel mehr über diese Themen reden als vor 5 Jahren, weil ich eben auch mich weiterentwickelt habe. Und es gibt natürlich auch die Menschen, die mir schon gesagt haben, ja, was du so alles teilst, das würde ich ja nie teilen und das ist nicht gut, was du teilst und sei mal nicht so persönlich. Bis dahin, dass mir schon gesagt wurde, ja, du willst später Pastor werden und gerade als Pastor und dann auch noch als Mann fand ich ja das umwerfendste Argument überhaupt, dürfte man ja nicht verletzlich sein, müsste immer stark sein und stark ist dann natürlich für diese Menschen immer möglichst keine Angriffsfläche, möglichst wenig emotional. Ich persönlich glaube, Jesus hat sich auch verletzlich gemacht. Jesus war auch emotional und man merkt, wenn man die Bibel liest, dass Jesus sehr empathisch war. Und da nehme ich mir gerne ein Beispiel an Jesus oder auch an anderen großen Persönlichkeiten aus der Bibel.
Mir begegnet es immer wieder im kirchlichen Kontext. Also ich habe auch viel übrig für Authentizität und Verletzlichkeit und auch, ich erzähle manchmal auch, denke ich, immer ein bisschen viel von mir, deswegen eher lieber zu viel als zu wenig, ne? Weil ich möchte ja so gern verstanden werden.
Ja.
Das ist so mein Thema. Mir begegnet das oft in Kirche, dieses Fassade schützen. Woher kommt, also weil du gerade dieses Männlichkeitsbild, gerade der Mann, der nach außen nicht verletzlich sich zeigen soll, wo kommt das her? Ist das eine Generationenfrage noch oder wer sagt sowas?
Um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass es eine Generationenfrage ist. Also in meiner Wahrnehmung die krassesten Aussagen von du darfst nicht verletzlich sein und auch diese Männergeschichten, Männerrollenbilder kamen tatsächlich von jungen Menschen und auch noch von Menschen, die also wirklich deutlich jünger sind, so die Anfang, Mitte 20 sind irgendwie so. Deswegen habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass das eine Generationenfrage ist und tatsächlich auch nicht eine Geschlechterfrage. Also das habe ich so wahrgenommen, dass das von Männern und Frauen gleichermaßen kommt. Woher das kommt, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so richtig erklären. Also es gibt ja diese Prägung oder diesen Trend zu sagen, wir müssen perfekt sein, wir müssen exzellent sein und das Exzellente oder das Gute, so gut wie ich kann, das ist gerade gut genug für Gott und eigentlich noch zu wenig. So. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen irgendwie Angst haben, sich vor Gott oder wenn sie sich für Gott einsetzen, schwach und verletzlich zu zeigen, dass da irgendwie eine ganz große Angst herrscht, weil wenn ich mich schwach und verletzlich zeige, bin ich ja nicht mehr exzellent oder bin ich ja nicht mehr funktional oder so.
Oh, das finde ich jetzt ganz wild irgendwie. Ich habe viele Gedanken dazu, weil du gerade auch von Gläubigen gesprochen hast. Ist da ein Leistungsdruck unter Gläubigen, Gott besonders zu gefallen? Also jetzt gerade da aus der Glaubensgemeinschaft, also wo erlebst du das? In welchen Glaubensgemeinschaften vielleicht auch?
Also ich glaube, es gibt diesen Leistungsdruck ganz extrem. Der kommt natürlich ursprünglich, würde ich sagen, aus unserer westlich geprägten Gesellschaft. Wir haben einfach diesen Leistungsdruck von höher, schneller, weiter, besser. Und ich habe das Gefühl, dass das irgendwie auch in vielen Kirchen sehr stark Einzug erhalten hat. Wir wollen nicht nur in der Gesellschaft funktionieren und immer besser werden, sondern das wird dann oft auch so verpackt in, wir müssen uns weiterentwickeln, wir müssen tiefer im Glauben werden, wir müssen mehr wachsen, wir müssen unsere Beziehung zu Gott vertiefen. Und natürlich ist das nicht falsch und überhaupt nicht schlecht, wenn ich das Ziel habe, stärker in der Beziehung zu Gott zu wachsen oder mehr im Heiligen Geist zu leben. Aber das ist, glaube ich, kein Wettlauf. Also wenn ich mit meiner Freundin spreche und wir darüber sprechen, wie wir unsere Beziehung weiterentwickeln wollen, dann ist es ja auch. Natürlich wollen wir, dass unsere Beziehung wächst und unser Vertrauen zueinander tiefer wird, aber es gibt ja keinen Preis zu gewinnen im Sinne von, ich muss ihr jetzt jeden Tag noch mehr beweisen, dass ich sie liebe. Und wenn ich ihr heute, ich liebe dich mit 10 Herzen geschrieben habe, muss ich zwingend morgen 11 schicken, sonst bin ich nicht mehr gut genug. Genau, ich habe das Gefühl, diese Art kommt sehr stark in Freikirchen vor, aber da muss man auch wirklich aufpassen. Also ich habe das auch genauso schon von Leuten, die vielleicht in der Landeskirche sind oder in der katholischen Kirche erlebt. Also ich will da die Freikirchen oder irgendeine andere Prägung jetzt gar nicht pauschal verurteilen. Ich habe nur das Gefühl, da ist es vielleicht ein bisschen stärker oder auch in manchen charismatischen Gemeinden, aber es ist nicht so, dass man sagen kann, nur die machen das und alle anderen sind da frei von.
Ja, das ist so eine gewisse Härte. Wenn man die gegen sich selbst anwendet, dann legt man diesen Maßstab aber auch oft an andere an, habe ich das Gefühl, ne? Weil man dann ja auch schnell verurteilend wird. Oft, was man ja auch bei anderen Menschen verurteilt, kann man oft auf sich selbst gucken und denken, oh, was ist das eigentlich in mir, ne? Finde ich. Das ist für mich immer so
Ja,
eine Erkenntnis.
genau. Das ist ganz oft.
Was mich besonders reizt, ist dann oft was, was in mir eigentlich ein Thema ist. Ist mir schon häufiger aufgefallen. Was mich so ein bisschen quält, ja, du hast es jetzt auch gesagt, du hast vorhin gesagt, so ungefähr seit 3 Jahren hast du das Gefühl, Rassismus nimmt wieder zu auf der Straße. Dann hast du gesagt, so Anfang 20-Jährige, die vielleicht auch viel härter sind mit sich selbst, unter diesem Druck, einen Druck empfinden, irgendwie Leistungen zu erbringen und das sogar bis in den Glauben hinein. Dabei wächst das Gras ja nicht schneller, wenn man dran zieht, ne? Und vielleicht hat die Sprachlosigkeit oder wenn man nicht Fragen stellen kann, ist eher wahrscheinlich was anderes, aber möglicherweise diese 3 Jahre. Ich habe das neulich schon mal von jemandem gehört, der gesagt hat, seit 3 Jahren ist es schwieriger geworden, auch mit Jugendlichen über Themen zu sprechen wie queer sein. Das war das, was ich gehört hatte zuletzt, ne? Und jetzt sagst du das auch. Was ist passiert in den letzten 3 Jahren? Ist das der Ukraine-Krieg? Ist das der Kulturkampf, der russische Narrative, der verbreitet über den dekadenten Westen und wir werden jetzt wieder. Also ich habe das meinen letzten Gast auch gefragt, aber ich frage mich, das ist immer noch, mich quält das. Wieso wird es wieder schlimmer? Also warum haben wir das Gefühl zumindest, dass die Leute ungnädiger werden mit sich?
Ja, das ist, glaube ich, eine sehr spannende und sehr tiefe Frage. Und ich habe da natürlich auch nicht die ultimative Antwort. Ich glaube tatsächlich, wir haben in den letzten, ja eigentlich nicht nur in den letzten 3 Jahren, sondern man könnte sagen, in den letzten 6, 7 Jahren extrem viel Umwälzungen und extrem viel Veränderungen in unserer Gesellschaft und in unserer Welt erlebt. Nur vielleicht mal ein Beispiel. Als ich in der Schule war, wurde meiner Generation gesagt, ihr seid die goldene Generation, ihr werdet nie Krieg in Europa erleben, ihr könnt alles machen, ihr werdet in Luxus und Reichtum leben, ihr habt die besten Jobperspektiven. Und wenn du heute mal, also ich habe mit einigen Menschen gesprochen, die jetzt gerade vielleicht so Abitur machen oder so, also was die sich anhören müssten von, es gibt Klimawandel, den es natürlich vor 10, 12 Jahren auch gab, aber jetzt sind wir da irgendwie in dem Thema drinne. Es gibt Kriege, es gibt Politiker wie Donald Trump, es gibt den Krieg in der Ukraine, im Nahen Osten. Also die haben nicht mehr diese Perspektive oder kriegen das auch von den Lehrern nicht mehr gesagt von, ihr seid die goldene Generation, sondern ihr seid die Generation, bei der es wieder bergab geht. ihr habt diese Probleme, ihr müsst in dieser Welt leben, dann spielt tatsächlich eine große Rolle, dass sich für diese Generation sehr, sehr, sehr viel auf TikTok abspielt und auf Instagram, aber eigentlich mehr auf TikTok, würde ich sagen. Und auf TikTok sind vor allem Parteien aktiv, die diese negative Weltsicht teilen, die sagen, ja, das Problem in unserem Land sind Menschen mit Migrationshintergrund oder die, wir hatten es eben mit dem Männerbild, die dir sagen, was du als deutscher Mann zu tun hast und was du als deutsche Frau zu lassen hast. Da kriegen die, glaube ich, ganz viel Input. Diese TikTok-Videos machen, glaube ich, eine Sache, sie geben vermeintlich einfache Antworten auf Fragen, die eigentlich sehr komplex und sehr schwierig ist. Das prägt, glaube ich, eine ganze Generation. Das hat tatsächlich oft schon in der Geschichte funktioniert, in Krisenzeiten, wenn die Fragen komplexer werden. Wenn dir irgendjemand einfache Antworten gegeben hat, dann war das immer ein guter Ausweg. Oder es ist für uns bequemer zu sagen, ja, eine bestimmte Personengruppe ist schuld an allen Problemen, die wir im Land haben. Und das übernimmst du dann gerne in dein Denken und machst dir gar nicht mehr die Mühe, über die komplexeren Fragen nachzudenken oder zu überlegen, dass die Probleme eigentlich viel differenzierter sind. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, das irgendwie aufzulösen oder wenn wir irgendwie ein gutes Format finden, auch da, wo die junge Generation ist, Gespräche und Dialoge zu führen, dann habe ich, glaube ich, sehe ich gute Chancen, dass wir diesen Trend vielleicht auch wieder umdrehen können.
Ja, hoffentlich. Dein Wort in Gottes Ohr. Wir haben jetzt zwei Fernsehanfragen zuletzt bekommen von ARD und ZDF, unabhängig voneinander, bei JIT tatsächlich, die beide das Thema haben aufgegriffen haben, das sind so Produktionsfilme, die jeweils für ARD und ZDF Dokumentation machen sollen über das Thema, die ganzen jungen Menschen, die jetzt zum Glauben finden. Und ich, mal auf der einen Seite denke ich, oh cool, und auf der anderen denke ich, oh Gott, zu welchem Glauben finden die denn genau? Also, weil wir da draußen ja beides haben, ne? Du hast jetzt diesen Leistungsdruckglauben und diesen binären, ne? Gott schuf Mann und Frau und das ist es jetzt und es gibt bestimmte Rollenbilder und der Mann muss hart sein und die Frau muss sich um die Kinder und zu welchem Glauben finden die? Also da bin ich wirklich gespannt. Wenn es dieser trumpistische Glaube ist, dann wäre es irgendwie
Bitte nicht.
oder der christlich-nationalistische von Putin. Also die vereinnahmen ja auch alle das Christentum. Ne?
Genau.
Ah, naja, das ist nicht dein Thema. Auf jeden Fall, dein Thema ist es, eben diese anderen, die Hoffnung in die Gemeinden zu bringen, in die Kirche, in vielleicht auch Vereine und Schulen. Wenn jetzt jemand das hier hört, der sich vielleicht auch irgendwie entweder in der Krise befindet oder an Kirche zweifelt oder mit der eigenen Identität kämpft, was könntest du dieser Person gerade mit auf den Weg geben?
In erster Linie erstmal, es ist okay, wie du dich gerade fühlst und du darfst diese Zweifel haben, du darfst diese Gefühle von Angst, von Verunsicherung, von Krise haben und du bist nicht weniger wert oder ein schlechterer Christ oder nicht gut genug, nur weil du gerade zweifelst und weil du diese Gefühle und diese Gedanken hast. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich diesen Personen oder dir wünsche, dass du mit Menschen ins Gespräch kommen darfst über diese Themen, dass du diese Sachen nicht nur alleine mit dir rumtragen darfst, sondern dass du wirklich Menschen findest, die dir zuhören und die auch mit dir zusammen das aushalten und dass du dadurch auch diesen Jesus kennenlernen darfst, der sich eben mit dir auf den Boden setzt und weint und das aushält. Und natürlich ganz konkret, ich hoffe natürlich, dass ich genau diese Botschaft auch vermitteln darf in meinem Podcast, in meinem Blind geglaubt oder wenn ich dann auch eingeladen werde. Menschen können mir schreiben auf meiner Website, da findest du alle Kontaktdaten oder auch auf Instagram und dann können wir sehr gerne auch ins Gespräch kommen und gemeinsam aushalten, in dieser Situation sein und gemeinsam beten und positiv nach vorne schauen.
Neben dem, was du zu bieten hast, also über die Website könnt ihr Johannes erreichen. Vielleicht gibt es aber auch eine Möglichkeit, dich konkret zu unterstützen bei deinem Projekt Blind geglaubt, live erleben zum Beispiel. Was könnte das sein?
Es hilft natürlich sehr, das einfach weiter zu verbreiten, davon zu erzählen, meine Website zu teilen, mir auf Instagram zu folgen, mich zu erwähnen, zu kommentieren. Und ich mache das alles ehrenamtlich, ohne dass ich da irgendwie Geld verdiene oder irgendwo. Deswegen brauche ich sozusagen im Moment keine finanzielle Unterstützung oder so. Aber ich freue mich natürlich über jede positive Nachricht, wenn Menschen mir schreiben, wenn Menschen davon erzählen oder mir sagen, sie hören meinen Podcast und finden das irgendwie toll oder sie geben das weiter. Ich glaube, es ist immer schön, wenn du merkst, Menschen nehmen deine Arbeit wahr. Also ich merke irgendwie, so Instagram und Podcast ist ja, die Menschen konsumieren viel und machen sich gar nicht mehr so die Mühe zu kommentieren oder auch zu folgen und dabei zu bleiben. Und das ist natürlich dann immer schön, wenn du dann doch mal ein positives Feedback, eine Nachricht bekommst oder merkst, Menschen sind berührt, Menschen folgen dir, Menschen teilen das, was du weitergibst.
Ich habe jetzt noch zwei Fragen für dich, die alle unsere Gäste bekommen, Johannes, für unseren Hoffnungsmenschen heute in diesem Podcast. Was ist digitale Kirche für dich, wäre die erste.
Digitale Kirche ist für mich, dass Kirche im digitalen Raum, da wo viele Menschen von heute sind, auch präsent ist und auch versucht, die Sprache dieser Menschen zu sprechen und die Formate annimmt und das nicht als irgendwie komisch oder nicht christlich genug oder nicht kirchlich genug wahrnimmt, sondern das einfach als ganz natürlichen Raum wahrnimmt, so wie wir uns sonntags morgens vielleicht klassisch im Gottesdienst treffen, ist es genauso natürlich und normal, ein kurzes Reel auf Instagram zu teilen oder einen Podcast zu machen und damit eben Menschen verbindet, die sonst vielleicht auch nicht mehr in die Kirche kommen würden.
Apropos verbinden, da passt die zweite Frage dazu mit neuen Formaten. Nein, das ist ein ganz altes. Wenn du eine Bühne hättest, also die darfst du dir aussuchen, über welches Thema würdest du gerne vor wem sprechen? Darfst du dein Publikum und dein Thema ganz frei wählen? Wer soll da sitzen dürfen?
Würde mir vom Publikum her wünschen, dass es ein breiter Durchschnitt unserer Gesellschaft ist. Also da dürfen gerne auch Politiker wie Friedrich Merz sitzen. Also ich würde mir wünschen, dass Friedrich Merz meine Perspektiven mal hört, aber genauso auch Menschen, die eben gerade in Krisen sind, Menschen mit Migrationshintergrund, junge Menschen, alte Menschen. Also dass wir wirklich einen Raum hätten, wo sich die ganze Gesellschaft irgendwie trifft. Und dann würde ich gerne über Inklusion sprechen, über mein Leben mit Blindheit, über Rassismus und darüber, wie wir es als Gesellschaft schaffen können, trotz allen Herausforderungen, trotz allen Problemen, die uns gerade bewegen, auch wieder positiv in die Zukunft zu gehen. Und dann würde ich gerne auch, wenn wir schon Politiker da sitzen haben, darüber sprechen, dass wir als Deutschland gerade nach dem Zweiten Weltkrieg so unglaublich vieles schon geschafft haben und dass es für mich gar keinen Grund für diese, es wird alles schlechter und wir müssen bestimmten Bevölkerungsgruppen die Schuld für unsere Probleme geben, gibt, sondern dass wir eigentlich allen Grund haben, die Herausforderungen, die wir gerade haben, mit Zuversicht und Mut und positiver Energie anzugehen. Und dass wir, wenn wir gemeinsam arbeiten, eine ganze Menge erreichen können, wenn wir jeden mitnehmen. Also wirklich jeden. Und nicht nur den jeden, den bestimmte Gruppen gerade angenehm finden.
Ach, mir geht so viel durch den Kopf jetzt, Johannes. Ja, bei dir wäre es auf jeden Fall, also deine Geschichte ist auf jeden Fall die richtige, finde ich. Ich wünschte mir, Friedrich Merz würde dir wirklich zuhören. Und
Vielleicht stolpert er ja zufällig über meinen Podcast oder mein Instagram.
auch, was du gerade gesagt hast mit dieses Orakeln über Generationen, ne? Also mehr Gelassenheit, was du ganz am Anfang gesagt hast, was gerade dein bester Rat ist für dich. So,
Genau.
Gelassenheit haben und eigentlich ist gar nicht alles so schlecht, wie wir es reden. Also sowohl, dass Leute zu euch gesagt haben, ihr seid die goldene Generation, als auch, dass man jetzt sagt, es wird alles nur noch schlimmer. Das stimmt meistens nicht. Und dass der
Genau.
Moment ist, oft ist ja die Hilfe oder es hilft, sich persönlich zu begegnen und sich anzulächeln. Ne? Dann
Ganz genau, ja.
oder das Lächeln auch in der Stimme zu hören, miteinander zu sprechen, von Herzen
Ja,
miteinander zu sprechen. Und das machst
miteinander
du.
zu sprechen, sich anzulächeln, genau. Und
Ja.
einfach sich gegenseitig auch mal nur das Gefühl zu geben, es ist schön, dich zu sehen. Das funktioniert bei euch Sehenden sehr gut mit einem Lächeln. Für uns Blinde hilft es, wenn man einfach nur sagt, hallo, es ist schön, dich zu sehen, schön, dass du da bist. Ich glaube, wenn wir das jeder von uns sich zur Aufgabe machen würde, das in den Alltag zu integrieren, wären wir als Gesellschaft auch schon einen ganzen Schritt weiter wieder.
Schön, dass du da bist. Schön, dass du da
Schön, dass
bist.
du da bist.
Und ich hoffe, du bleibst genau so, weil da sind so viele, also du hast so viele tolle Gedanken und so viel zu erzählen. Ich hoffe, dass das gelingt mit blind geglaubt live erleben. Such den Kontakt zu Johannes. Wir verlinken in den Shownotes, ich verlinke in den Shownotes die Webseite, deinen Instagram-Account und auch deinen Podcast. Und was dir sonst noch so wichtig ist, könnt ihr alles dann noch nachlesen. Und ja, meldet euch bei Johannes, wenn ihr Interesse habt, dass er mal vorbeikommt und zu so einem Gespräch. Ich finde, es war sehr gut, mit dir zu reden. Es hat gut getan. Dankeschön dafür.
Vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut. Danke für die Möglichkeit. Und ja, ich würde mich freuen, dich und euch irgendwann euch zu begegnen, entweder im digitalen Raum oder sehr gerne auch persönlich vor Ort.
Das war der Yid Podcast und wenn ihr möchtet, dann abonniert doch sehr gerne diesen Podcast oder folgt uns auf Instagram yid-netzwerk oder abonniert unseren Newsletter auf yid.de/newsletter. Ja, Johannes, das war's schon. Dankeschön und bis zum
Sehr
nächsten
gut.
Mal.
Tschüss.